Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Ich muss bei dem Gespräch, das ich jetzt gleich führen möchte, mal ganz traditionell anfangen mit so einem Mini-Lebenslauf. Ist nicht originell, aber Sie werden verstehen, dass das diesmal wirklich Sinn ergibt. Ich möchte jetzt nämlich mit Olga Krasnova reden. Und die wurde in Baku geboren, in der damals noch Hauptstadt der Sozialistischen Sowjetrepublik, Aserbaidschan. Sie ist dann mit 11 Jahren nach Deutschland gekommen und lebt jetzt mit ihrer Familie hier als ziemlich erfolgreiche und mit Preisen ausgezeichnete Romanautorin. Und sie spricht aufgrund ihres Lebens einfach. Das war jetzt ein Mini-Lebenslauf. Das Ganze war dann schon noch ein bisschen mit mehreren Stationen verwoben, aufgrund dieses Lebens einige verschiedene Sprachen. Und sie selber empfindet das als großes Glück, was ich auch völlig logisch finde, nur das sehen nicht immer alle so, dass Mehrsprachigkeit ein großes Glück ist. Und deshalb hat Olga Krasnova ihr erstes Sachbuch, bisher wie gesagt hat sie Romane geschrieben, ihr erstes Sachbuch genau diesem Thema gewidmet. Es heißt Die Macht der Mehrsprachigkeit über Herkunft und Vielfalt. Schönen guten Morgen, Frau Krasnova.
Guten Morgen.
Mit Ihren Kindern, das weiß ich aus dem Buch, sprechen Sie Russisch. Ihr Mann, der aus Syrien stammt, spricht mit den Kindern Arabisch. Sie sprechen mit Ihrem Mann in der Regel Englisch. Und Ihre Bücher, das gilt für die Romane und auch für dieses Sachbuch, schreiben Sie auf Deutsch. In welcher Sprache denken Sie?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich habe oft das Gefühl, wegen des Alltags und vor allem seit Corona, dass ich überhaupt nicht mehr denke. Aber wenn, dann kommt es sehr auf die Umgebung an. Das ist meistens Deutsch, aber wenn ich im Ausland bin und dort wird kein Deutsch gesprochen, dann springt es sofort auf Russisch um oder auf sehr schlechtes Englisch, was mir auch mein Denken auch sehr einschränkt.
Aber wie ist das zum Beispiel bei Russisch, wenn ich Sie jetzt, ich kann das überhaupt nicht, aber wenn ich Sie jetzt als Gag, wenn ich es gut könnte, spontan auf Russisch plötzlich hier im Radio angesprochen hätte, hätten Sie so schnell umgeschaltet, dass Sie es kaum gemerkt hätten und einfach Russisch geantwortet?
Bei Russisch meistens schon, weil ich das mittlerweile sehr viel im Alltag spreche und dieses Umschalten ist eigentlich sehr einfach für mich.
Können Sie eigentlich mit einem Begriff wie Muttersprache was anfangen? Was wäre Ihre Muttersprache?
Ja, das ist eigentlich die das Problem meines Lebens, zumindest in Deutschland. Eigentlich ist meine Muttersprache, zumindest wenn man irgendwie das gängige Kriterium anwendet, Russisch. Das Problem ist nur, mein Russisch ist nicht mehr so gut, dass ich wie eine Muttersprachlerin durchgehen würde. Mein Deutsch ist deutlich besser. Mein Deutsch ist viel, viel besser. Und
da kommen die Kinder gerade, ich höre es.
Genau, Entschuldigung.
Ich mach nichts.
Genau, mein Deutsch ist deutlich besser, aber das Problem ist, dass ich mich nicht wirklich als deutsche Muttersprachlerin bezeichnen kann, weil ich nicht hier aufgewachsen bin.
Sie können sich kurz um Ihre Kinder kümmern, weil dann führen wir ja live für, dass Sie mit denen Russisch sprechen.
Aber genau, aber ich glaube, das habe ich gerade schon gezeigt.
Ganz klein bisschen gehört.
Genau,
ja. Das ist jetzt ärgerlicher, viel, viel ärgerlicher als die Kinder. Die Kinder sind überhaupt nicht ärgerlich, aber wir haben gerade, glaube ich, die Leitung zu Ihnen verloren. Aber lassen Sie uns, Frau Krasnova, jetzt am Telefon leider nur noch auf, wie ich finde, den Kern Ihres Buches kommen und den Kern Ihres Anliegens. Diese Wertigkeit von Sprachen offenbar und auch die Frage, warum man sie spricht. Denn ich habe es ja vorhin gesagt, wenn jetzt jemand erzählt, in Deutschland, ich kann perfekt Deutsch, Englisch und Französisch, wird er bewundert. Wenn er sagt, ich kann perfekt Deutsch, Arabisch und Türkisch, wird er eventuell schräg angesehen. Woran liegt das?
Weil manche Sprachen natürlich in unserer Gesellschaft ein bestimmtes soziales Prestige haben. Und das sind vor allem die europäischen Sprachen. Und die natürlich sich auch durch die europäische Geschichte ergeben. Aber das heißt, das sagt aber noch lange nichts über die Sprache aus. Aber was ich auch sehr bemerkenswert finde, ist, dass es nicht nur die Sprache an sich, die das soziale Prestige hat, sondern auch die Sprecherinnen und Sprecher. Zum Beispiel, wenn wir einen arabischsprachigen Muttersprachler haben, dann es ist bei weitem nicht dieselbe Wertigkeit wie zum Beispiel jemand, der mit monolingual Deutsch aufgewachsen ist und auf einmal noch Arabisch spricht, wird es eher bewundert als diese muttersprachlichen Kenntnisse, zumindest in Deutsch, in dem deutschsprachigen Zusammenhang.
Aber das,
also das ist beides.
Mhm. Aber das finde ich wirklich sehr erstaunlich. Also das ist zum Beispiel was mir aufgefallen ist. Ich habe es in Ihrem Buch gelesen und sagte sofort, ja, das stimmt, wobei mir das vorher gar nicht aufgefallen ist. Aber das ist doch merkwürdig. Meiner Ansicht, das wissen wir beide auch aus Erfahrung, so viel Mühe man sich auch gibt, man kann eine Sprache später als Erwachsener kaum mehr so gut lernen, wie man sie spricht, wenn man mehrere Muttersprachen hat, um es jetzt doch nochmal so zu nennen. Woran kommt das, dass das trotzdem nicht wertgeschätzt wird in Deutschland?
Weil es, glaube ich, definitiv ein paar politische Strukturen sind, die dafür verantwortlich sind. Das sind noch nicht mal irgendwie wissenschaftliche oder kulturelle Kriterien, sondern dass es tatsächlich politisch wurden die Wege so gelegt und das setzt sich weiterhin fort. Zum Beispiel, das setzt sich durch das schulische Curriculum fort. Da gibt es nur ein paar einzelne Sprachen, die gesprochen werden, die gelehrt werden, wie etwa Spanisch, Französisch oder Englisch, aber eben zum Beispiel nicht Vietnamesisch und auch nicht Arabisch oder Türkisch oder zumindest nur in diesem Herkunftsunterricht. Aber ich glaube, wenn man zum Beispiel auch den Herkunftsunterricht für alle Kinder öffnen würde, würde sich dann nochmal vieles verändern. Und vielleicht würde sich auch das soziale Prestige der Sprache verändern.
Aber ist das auch ein bisschen eine Angst, die man manchmal spürt bei einigen Menschen mit einer klaren deutschen Muttersprache und möglicherweise auch nur dieser Sprache zur Verfügung, dass muttersprachlicher Unterricht für andere in anderen Sprachen an Schulen, so ein bisschen eine Angst davor, dass das dann hier Menschen leben, die eben nicht so eindeutig definiert sind, die eben nicht eine eindeutige Mutter- oder wissenschaftlich, sagen wir heute, A-Sprache haben?
Ich glaube, das wäre bei weitem kein Problem. Das Schöne ist, dass Menschen sich auch sehr schnell umschalten können und auch andere Sachen annehmen. Ich glaube auch dieses Konzept, es ist natürlich, es sollte nicht jeder dazu gezwungen, Türkisch zu lernen, so wie nicht jeder dazu gezwungen wird, Latein zu lernen. Aber es ist trotzdem, allein diese Möglichkeit zu geben, würde, glaube ich, vieles ändern. Wie zum Beispiel, was gerade mit Chinesisch in den USA passiert. Also, die meisten Privatschulen bieten mittlerweile Chinesisch an. Die deutschen Privatschulen ziehen auch nach. Es gibt ein paar öffentliche Schulen in Berlin, wo es auch möglich ist. Und da verändert sich das Prestige der Sprache und vielleicht auch das ganze Verhältnis zu China sich sehr stark. Und das ist natürlich nicht nur eine kulturelle Entscheidung, sondern vor allem eine wirtschaftlich motivierte. Und wenn man das nochmal auf die anderen Sprachen legen würde, hätten wir einen völlig anderen gesellschaftlichen Zusammenhang und ich glaube auch ein völlig anderes Verständnis füreinander im besten Fall.
Die Wirtschaft, Sie haben es ja schon gesagt, gerade am Beispiel von Chinesisch und sehr, sehr wenigen anderen Sprachen, glaube ich, spielt eine Rolle. Da geht es aber dann eher auch wieder um Prestige. Ich kann Chinesisch, mir steht die Welt offen, ich kann auch in Peking Geld verdienen. Aber,
natürlich.
Aber ändert sich nicht so ganz langsam, vielleicht auch zu langsam in Deutschland, was auch dadurch, dass wir doch langsam die meisten von uns anerkennen, wir sind ein Einwanderungsland, wir sind eine multikulturelle Gesellschaft und wir haben damit in dem Sinne auch logischerweise mehrere Sprachen in diesem Land. So ganz langsam spüren Sie da eine Veränderung?
Es ist sehr langsam und es ist zu langsam. Und das Problem ist, dass das vor allem, da gibt es unterschiedliche Kriterien, je nach der sozialen Herkunft. Es gibt die ganzen Privatschulen, wo man sehr viele Fremdsprachen lernen kann. Allerdings kostet das irgendwie auch sehr viele Schulgebühren, was sehr viele Menschen ausschließt. Also fast alle, die noch nebenbei Miete zahlen müssen. Und diese Privatschulen, die sind trilingual oder bilingual, es gibt auch staatliche Schulen. Aber es ist trotzdem, es ist natürlich immer diese Möglichkeit, geht mit einem gewissen sozialen Hintergrund einher. Und dann ist es auch Mehrsprachigkeit, nicht mehr der Problemfall, das wird gefördert. Aber zum Beispiel so eine Brennpunktschule in Neukölln, wo wir wohnen, da gibt es deutlich mehr Mehrsprachigkeit. Nur wird sie nicht gefördert, weil immer so dargestellt wird, dass so diese Kinder Probleme hätten, allein schon Deutsch zu sprechen oder zu lernen. Und da wird die Mehrsprachigkeit immer als ein sozialer Problemfall dargestellt, während das natürlich im Privatsektor ein Vorteil ist auf einmal. Aber das sind dieselben Voraussetzungen, die oft mitgebracht werden, außer eben die Möglichkeit, 10.000 bis 15.000 Euro Schulgebühren im Jahr zu zahlen.
Kein Problem. Ich fasse mich gerade an meine eigene Nase, was man ja nicht sieht, aber ich frage mich, ob die Medien gibt es nicht, aber die Großen ein bisschen Mitschuld dran sind. Ich denke gerade über Großbritannien nach, wo es sehr, sehr lange Zeit Voraussetzung war, bei der BBC zumindest ein klares, eigentlich ein bisschen auch erfundenes Bühnenenglisch zu sprechen. Das ist nicht mehr so. Bei der BBC sprechen zwischen Leute nicht nur mit schottischem, walisischem und sonstigem Akzent, sondern auch mit indischem, karibischem und. Müssten die Medien vielleicht auch sprachlich vielfältiger werden? Ich meine, es würde nicht sehr viel bringen, wenn ich jetzt hier in Arabisch vor mich hin moderiere, aber Sie wissen, was ich meine. Nicht mehr diesen Anspruch haben, dass jeder völlig akzentfrei Deutsch spricht, völlig fehlerfrei, dass immer alles übersetzt werden muss. Also ist das auch so eine Vorbildfunktion der Medien, die da vielleicht nicht sehr gut funktioniert bei uns?
Ich glaube, im Deutschen haben wir noch nicht mal dieses große Problem, weil das Deutsche ist ja eigentlich schon extrem standardisiert. Auch die deutsche Bühnensprache ist eigentlich sehr klar und im Prinzip folgt das Hochdeutsche eigentlich der deutschen Bühnensprache. Da sind die Unterschiede eigentlich nur minimal beziehungsweise gar nicht vorhanden. Was mir, glaube ich, helfen würde, ist die Art und Weise, wie Mehrsprachigkeit in den Medien dargestellt wird. Ich erinnere mich zum Beispiel an diese ganzen Bildkampagnen, wo es darum ging, dass in den Schulen kaum mehr Deutsch gesprochen wird oder schon allein die letzte Umfrage. Das ist einfach dieses Framing, wenn Mehrsprachigkeit als ein Mangel dargestellt wird. Und alle Kinder, die nicht monolingual Deutsch aufwachsen, ihnen sofort ein bestimmtes Defizit unterstellt wird, das gar nicht vorhanden sein muss.
Ich kann es jetzt am Schluss nicht lassen. Ich habe ja so angefangen, ich will so ähnlich enden. Ich habe nach Ihren vielen Sprachen gefragt, in welcher Sprache Sie denken. Zum Schluss jetzt die Frage, in welcher Sprache träumen Sie eigentlich?
Nur in Bildern. Ausschließlich.
Es gibt leider keine Unterschriften bei den Bildern, oder? Es sind wirklich nur Bilder.
Nee. Das sind wirklich ausschließlich Bilder und das ist schon immer so. Und das war schon immer so. Ich bin auch überhaupt nicht sprachbegabt. Das ist mir das Skurrile bei der Sache. Mir fällt es extrem schwer, eine Sprache zu lesen und zu lernen, vor allem eine Sprache, die ich nicht lesen kann.
Das tröstet mich so sehr, dass Sie das sagen, weil Sie so viel mehr Sprachen sprechen als ich. Und mir geht es aber trotzdem beim Lernen ganz genauso. Ich versuche gerade Japanisch zu lernen. Und das vertiefen wir jetzt bitte nicht. Und Sie fragen mich jetzt nicht mal nach einem Wort. Selbst damit würde ich mich blamieren. Olga
Solange Sie
Grasen.
mich nicht nach dem Arabischen fragen, ist alles in Ordnung.
Ja, uns fallen, glaube ich, noch einige Sprachen ein, die wir beide nicht sprechen. Aber das bringt einen wirklich nicht mehr weiter. Olga Krasnova war das. Ihr neues Buch heißt Die Macht der Mehrsprachigkeit über Herkunft und Vielfalt und erscheint passenderweise, finde ich, im Duden Verlag. Frau Krasnova, herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank Ihnen und Entschuldigung für die Störung.
Gar kein Problem.